Und ich habe heute zur Überleitung zu der Predigt, werde ich gerade den Predigttext vorlesen, wenn das gut ist für dich, Kurt. Und zwar der letzte Teil vom 1. Petrus Kapitel 5. Und zwar werde ich gerade ab Vers 5 lesen, weil dort ein Abschnitt ist, Vers 5 bis 5, Vers 14. Mir ist da der Titel überschrieben, Ermahnung zur Demut, dass man gegenseitig uns unterordnet, und das zweite, Wachsamkeit gegenüber dem Widersacher. Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Durch Silvanus, der euch, wie ich überzeugt bin, ein treuer Bruder ist, habe ich euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon, und Markus, mein Sohn, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die in Christus Jesus sind. Amen.
Guten Morgen miteinander. Matthias hat ja bereits den Text gelesen, den wir heute Morgen miteinander betrachten wollen. Die Überschrift, damit wollen wir den ersten Petrusbrief, die Betrachtung über den ersten Petrusbrief heute abschließen. Die Überschrift, die ich gewählt habe, lautet Sorge auf Gott werfen zeigt unsere Demut. Standhaftigkeit durch Glauben, wahre Gnade Gottes, nur aus Gott. Drei herausfordernde Thematiken, auf die ich eingehen werde. Gnade ist ja das Hauptthema dieses Briefes. Wer Jesus Christus noch nicht als Herr und Heiland in sein Leben aufgenommen hat, braucht die Gnade Gottes für seine Umkehr und Hinwendung zu Gott. Diejenigen, die an Jesus Christus gläubig sind, stehen in der wahren Gnade Gottes, wie es Petrus ausdrückt. So dürfen diejenigen, die an Jesus Christus gläubig sind, die Gnade an ihrem Leben täglich erfahren. Und um die Gnade im Leben der Gläubigen geht es auch heute in diesem letzten Teil des Briefes. Zuerst schreibt Petrus nochmals zwei Ermahnungen. Vers 6 und 7 ist eine, 8 und 9 die zweite, danach zwei Ermutigungen, Verse 10 und 11 und Vers 12. Der Brief endet mit Grüßen in den Versen 13 und 14. Wir wenden uns Nun den Versen 6 und 7 zu. Da heißt es: Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Bereits in Vers 5, wo Matthias auch gelesen hat, wird von Demut gesprochen, wo es heißt: Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Davon haben wir letztes Mal noch gehört am Schluss. Jetzt im Vers 6 geht es nicht um das Miteinander, das heißt die Beziehung unter den Geschwistern, sondern die Beziehung zu Gott. Auch Jakobus sagt in 4,10: Demütigt euch vor dem Herrn, und er wird euch erhöhen. Sprüche 15,33 drückt es so aus: Ehre geht Demut voran. Wir sollen uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen. Gottes Hand ist mächtig. Denn in Johannes 10,29 steht: Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Deshalb sollten wir uns gerne unter seine Hand demütigen lassen. Wenn wir dies tun, dann kann die Hand, wenn wir dies nicht tun, dann kann die Hand mitunter auch schwer sein. Dies lesen wir zum Beispiel im Psalm 32,4, wo es heißt: Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Also entweder die gnädige Hand Gottes, die uns festhält, oder die Last, wenn wir uns nicht demütigen wollen. Demütigen, damit wir zur rechten Zeit erhöht werden. Wann ist die rechte Zeit? Unser Blick wird wieder von Petrus in die Zukunft, auf das Ende gerichtet. Die rechte Zeit ist, wenn Jesus Christus uns wieder zu sich nehmen wird. Doch was heißt unter seine Hand demütigen? Unter seine Hand demütigen bedeutet, dass wir uns dem Willen Gottes unterstellen. Im Wort Gottes finden wir genügend Stellen, die uns den Willen Gottes kundtun. In diesem ersten Petrusbrief wird der Wille Gottes auch mehrere Male erwähnt. Zum Beispiel, als Beispiel wird da genannt: Gutes tun. 1. Petrus 2,15. Leiden. 1. Petrus 3,17. Und indirekt auch, wenn Petrus spricht: Seid heilig. 1. Petrus 1,16. Die ganze Bibel ist voll von Aufforderungen, die Gott an uns Menschen richtet. Diese Aufforderungen sind Willen Gottes. Einige davon entfallen, weil diese entfallen, weil diese in Jesus Christus erfüllt worden sind. Andere haben nach wie vor Gültigkeit. Das Gesetz forderte dazumal die Einhaltung all dieser Aufforderungen, damit der Mensch in Ewigkeit leben darf. Doch es war unserem Vater im Himmel, und unserem Herrn Jesus Christus klar, dass wir als Menschen dies nicht umsetzen können. Wir sind unfähig dazu, alle Aufforderungen einzuhalten. Deshalb musste die große Gnade Gottes in seinem Sohn Jesus Christus offenbar werden, damit derjenige in Ewigkeit leben soll, der an den Sohn Gottes glaubt, sein Vertrauen ganz auf Jesus Christus setzt und damit auf sein Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha, allein aus Gnaden, aus der Barmherzigkeit Gottes, aus Dankbarkeit für diese Liebe Gottes, sollten wir gerne bereit sein, uns unter seine Hand zu demütigen, indem wir seinen Willen tun. In Vers 7 unseres Briefes wird das Demütigen diesmal mit einer bestimmten Aufforderung verknüpft. Wir lesen: Indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, danach kommt der Grund, weshalb wir das machen sollen, denn er ist besorgt für euch. Der Wille Gottes ist hier, dass wir alle unsere Sorgen auf Gott werfen. Dies sagt auch Psalm 55, 23: Wirf auf Jahwe deine Sorge. Zwei Worte fallen auf. Zuerst alle. Wir sollen somit nicht zuerst unsere Sorgen sortieren, schauen, welche Sorgen sich dazu eignen, Gott hinzuwerfen. Wir sollen alle Sorgen nehmen, das ganze Paket, und dann, was sollen wir dann machen? Bringen, tragen. Nein, werfen. Es steht ausdrücklich werfen. Wieso schreibt Petrus, inspiriert durch den Geist Gottes, werfen? So wie wir einen Stein werfen oder einen Ball, wieso werfen? Das Paket ist ja vielleicht schwer. Unsere Sorgen lasten sehr schwer auf uns. Und wie wollen wir das jetzt werfen? Sehen wir die Gefahr beim Bringen, wenn wir das langsam zu Jesus hintragen? Unterwegs können wir immer wieder sagen, ja, Sorge ist vielleicht nicht so schwierig, so wichtig. Ja, vielleicht behalte ich sie dort trotzdem noch ein bisschen zurück. Ich schaue mal, ja, gebe ich es nicht. Das ist wie, wenn ich einem kleinen Kind zurufe und sage, bring mir den Ball. Dann gibt es vielfach die Situation auch da, dass das Kind das zuerst freudig das bringen will und dann denkt es doch, ja, es hält es vielleicht ein bisschen zurück und dann übergibt es dann trotzdem. Aber ich glaube, es überlegt, soll ich jetzt das wirklich, den Ball, den ich so gern habe zum Spielen, soll ich den Ball abgeben? Und diese Gefahr steht bei den Sorgen auch, wenn wir sie hinbringen wollen. Darum steht werfen. Warum fällt es uns so schwer, die Sorgen auf Gott zu werfen? Weshalb halten wir immer wieder Sorgen bei uns zurück? Unser Wille, unser Misstrauen, die Einflüsterungen des Teufels, das sind drei Schlüsselpositionen, die ich aus diesem Text herauslese. Und diese werden dann noch unterstützt durch falsche Erwartungen unsererseits. Vielfach, beginne ich zuerst mit dem ersten, unser Wille, vielfach liegt es an meinem Willen. Ich will nicht loslassen. Alles selbst in der Hand halten. Alles selbst im Griff, unter Kontrolle haben. Und dies, obwohl ich vielleicht nicht mehr gut schlafen kann, nervös bin, eingeschränkt leben muss, meine Mitmenschen damit belaste und so weiter. Warum fällt uns das Loslassen, das Übergeben der Sorgen an unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus, so schwer? Ist es Misstrauen, wenn Gott mir im Vers 7 sagt, dass er besorgt ist für mich? Glaube ich, dass es Gott ernst damit meint? Kann ich ihm voll vertrauen? Oder lese ich diese Stelle, nehme das Wort theoretisch im Kopf auf, denke sogar, es ist wahr, was da steht, lasse es aber nicht vom Kopf ins Herz hinuntergleiten. Für andere mag es stimmen, dieses Wort mag für andere stimmen, aber für mich, meine spezielle Situation, stimmt es da denn auch? Vielleicht habe ich schon viel gebetet, habe nichts gespürt, keine Änderung gesehen oder erfahren. Vertraue ich trotzdem auf Gottes Wort, das sagt, denn ich bin besorgt für euch? Oder beginne ich zu zweifeln? Prüfen wir uns, habe ich die Sorge auf den Herrn geworfen? Habe ich volles Vertrauen, dass Gott für mich sorgt und nur mein Bestes will? Was hindert mich? Sind es vielleicht auch meine Erwartungen, wie Gott es dann machen soll? Wie Gott mit meinen Sorgen umgehen soll? Möchte ich zuerst Gott vorschreiben, du musst dann das so und so wirken, damit ich sie dir übergebe? Und dann, wenn du so wirkst, dann vertraue ich dir. Aber ist das tatsächlich Vertrauen? Ich denke, wir wissen alle die Antwort, es ist es nicht. Vielleicht würde ich persönlich das nicht so krass ausdrücken für meine Situation, für meine Sorgen, aber ich möchte mich doch darin prüfen und Gott bitten, dass er mich fähig macht, meine Sorge auf ihn zu werfen und voll zu vertrauen. Und da sind wir alle auch aufgefordert, füreinander zu beten, dass uns der Herr ermöglicht, dass es uns gelingen möge. Denn aus uns können wir das nicht tun. Ich muss mir aber bewusst sein, dass wenn ich in misslichen, schwierigen Situationen bin, mein Kampf nicht nur gegen mein Ego ist, sondern dass es auch ein geistlicher Kampf ist gegen die Einflüsterungen des Widersachers, des Teufels, der alles durcheinanderbringen will, der mich vom vollen Vertrauen auf den Herrn abhalten will. Dies sehen wir auch aus Vers 8. In den Augen des Teufels darf ich als Glaubender nicht zum Resultat kommen, Gott ist besorgt für mich, sondern sein Ziel ist, kümmere dich selbst um deine Belange. Und zwar ohne Gott. Du kannst es selbst. Du kannst es allein. Du brauchst Gott nicht dabei. Letztlich geht es dem Teufel um die Einflüsterung, wie in 1. Mose 1,1, sein wie Gott. Damit ist er, der Teufel, dazumal zum Erfolg gekommen. Und zudem sät der Teufel Zweifel an der Glaubwürdigkeit und der Güte Gottes. Kannst du ihm wirklich trauen? Meint er wirklich das Beste für dich? Dazumal hat er gefragt, hat er wirklich gesagt, dass du? Und hier, kannst du ihm wirklich vertrauen? Ist er wirklich besorgt für alles? Will er wirklich das Beste für dich, für mich? Werden deine Bedürfnisse erfüllt? Ein Ja zu Gottes Wegen ist auch ein Ja zu seinem Weg mit mir persönlich. Nicht in erster Linie die Befriedigung meiner Bedürfnisse, sondern Gott zur Ehre zu leben mit all dem, was er mit mir vorhat, mit dir vorhat. Mit allem, was er mit mir vorhat. Jesus Christus hat das illustriert, Johannes 21, wir kennen vielleicht diese Begebenheit. Petrus ist ja da involviert. Jesus berichtet, wie der Weg von Petrus aussehen wird in Zukunft. Ein mühsamer Weg, nicht ein einfacher, und er führt in den sicheren Tod von Petrus mit Schmerzen. Was ist die Reaktion von Petrus darauf? Was ist denn mit diesem da? Und er zeigt da auf einen anderen Jünger und Jesus sagt, was geht es dich an? Folge du mir nach. War es das Bedürfnis von Petrus zu leiden? Nein. War es nicht auch für Petrus wichtig, seine Sorge auf den Herrn zu werfen? Sicherlich. Musste nicht auch Petrus sein Vertrauen ganz auf den Herrn setzen? Ja, Petrus lernte es durch seine Nähe zum Herrn. Er erlebte die Gnade von Jesus Christus hautnah, solange er mit dem Herrn hier auf Erden wandelte und nachher, als er immer wieder die Hilfe des Herrn in seinem Leben konkret erfahren hat, so hat sein Vertrauen zu Gott auch zugenommen. Sein Vertrauen wuchs, seine Furcht nahm ab, seine Sorgen wurden klein, bis er dieses Wort auch im Petrusbrief schreiben konnte. Er demütigte sich unter die Hand Gottes. Er wollte den Willen Gottes tun mit all den Unannehmlichkeiten, die er noch in seinem Leben erfahren musste. Er wusste darum, wie sein Weg aussieht. Wir wissen viele nicht, wie unser Weg nachher noch aussieht. Und er hat die Probleme gesehen. Er hat das gesehen, was Jesus Christus ihm vorhergesagt hat. Also er wusste, dass da Leiden und so weiter kommen wird. Und trotzdem hat er sich dieser Hand untergeordnet, gedemütigt. Gott bietet mir seine Gnade und Barmherzigkeit an, indem er mir zuruft, ich bin besorgt für dich. Lassen wir doch unsere Sorgen los, die kleinen und die großen, und werfen wir diese im Gebet in die Hand unseres Heilandes und belassen wir die Sorgen dort. Tragen wir einander im Gebet, dass wir hier den Willen Gottes tun lernen. Demütigen wir uns unter den Willen Gottes, indem wir alle unsere Sorge auf ihn werfen. Und lasst uns das annehmen, was Gott für unser Leben ausgedacht hat. Es sei Freude oder Leid. Vers 8 und 9. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. In Vers 8 werden wir zum dritten Mal in diesem Brief aufgefordert, nüchtern zu sein. In 1,13 ging es um die Gesinnung. In 4,7 war es im Zusammenhang mit dem Gebet und nun mit Wachsamkeit. Demut unter die Hand Gottes erfordert unsere Nüchternheit. Wie auch schon in den anderen zwei Stellen müssen wir auch hier vor Gott eingestehen, dass unsere eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht weit reichen. Wenn wir die Sorge auf Gott werfen wollen, dann reichen unsere eigenen Fähigkeiten nicht dazu. Wir müssen unser Vertrauen ganz auf die Kraft und die Macht Gottes setzen. Diese Nüchternheit bringt auch das Wachen mit sich. Wir erkennen, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe, um uns Gläubige davon abzubringen, demütig zu sein. Und vor allem will er nicht, dass wir uns unter die mächtige Hand Gottes demütigen. Denn wenn ihm dies gelänge, so hätte er freie Bahn, unser Ego anzusprechen, indem er die Leiden Christi, die auf uns kommen, wie wir gelesen haben, gebraucht, um in uns Auflehnung zu erzeugen. Also der Teufel will uns wegbringen, dass wir uns nicht demütigen. Er will unser Ego ansprechen und er will Auflehnung in uns erzeugen. Was lädt uns Gott hier auf? Das ist eine Zumutung, was mir da widerfährt. Ich möchte das nicht, ich möchte das anders. Die Frage stellt sich, was ist meine Haltung hier? Ist es tatsächlich eine Auflehnung oder ist es ein Schreien zu Gott, dass er mir hilft, in dieser Situation mit den Gedanken Gottes, mit dem Wegen Gottes fertig zu werden, so wie er es möchte? Oder ist es eine Auflehnung, wo ich sage, er ist nicht gut zu mir? Von Urzeit an war es das Ansinnen des Teufels, der es ja selbst tat, sich aufzulehnen. Aber heute noch versucht er, dass viele es ihm gleich tun. Wenn wir diese Gedanken der Auflehnung zulassen, sind wir gleichermaßen bereits verschlungen, wie es in unserem Text heißt, wen er verschlingen könne. Verschlungen bedeutet nicht, dass wir verloren gehen, sondern dass die glückliche Gemeinschaft mit dem Herrn unterbrochen ist. Sein Friede regiert nicht mehr in unseren Herzen. Auch wenn der Friede in unseren Herzen noch ist, so regiert er nicht mehr. Wir spüren ihn nicht mehr. Wenn wir den Versuchungen des Teufels, den Einflüsterungen nachgegeben haben, so lasst uns doch umkehren. Legen wir die Sünde bewusst dem Herrn hin und demütigen wir uns doch unter die Hand Gottes. Abkehr, Zuwendung. Abkehr, Zuwendung, das ist auch hier gefragt und ein Muss, damit wir die Barmherzigkeit und Gnade unseres Herrn Jesus Christus wieder in vollem Maße genießen können. Durch die Nüchternheit und die Wachsamkeit sollen wir im Bewusstsein der Anfechtungen des Teufels und Anfeindungen der Gottlosen Widerstand leisten. Widersteht standhaft. Wie widerstehen wir standhaft? Sollen wir den Teufel schelten? Sollen wir sagen, weg du, jetzt du Böser? Nein, im Judasbrief 9 und 10 steht, der Erzengel Michael wagte es nicht, diesen, den Teufel, zu schelten. Er sagte nur, der Herr schelte dich. Im Glauben, heißt es hier, sollen wir Widerstand leisten. Das heißt, wir sollen nicht auf den Teufel hören, wir sollen uns nicht gegen Gottes Wege mit uns auflehnen, wir sollen unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen, auf seine Macht, auf seine Weisheit, auf seine Liebe. Und dadurch werden wir fester. Standhaftigkeit erlangen wir durch Gottes Wort und den in uns wirkenden Geist, der uns die Worte Gottes aufschließt und richtig anwenden lässt. Auch hier sind wir ganz auf die Hilfe Gottes angewiesen. Und wieder wird im Vers 9 erwähnt, dass sich dieselben Leiden an unserer Bruderschaft vollzieht. Leiden und Unannehmlichkeiten sollen uns nicht fremd sein. Es soll uns bewusst sein, dass Leiden und Ungemach um Christi willen eine natürliche Begleiterscheinung des gläubigen Christen sind und damit nichts Fremdes. Beten wir füreinander und vor allem für Geschwister, die sich in diesen Leiden befinden. Das hilft, von uns wegzusehen, dann wird unsere eigene Befindlichkeit in die richtige Position gerückt. Gott sorgt für die leidenden Gläubigen, somit auch für uns. Jakobus 4, 6 und 7 steht, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Was für eine mutmachende Aussage, er wird von uns fliehen. Wenn wir uns im Glauben unter die Hand Gottes demütigen, dann flieht er. Schön. Vers 10 und 11. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Der Gott aller Gnade, so wird hier Gott genannt. Das bedeutet, dass alle Gnade von Gott kommt. Wahre Gnade, wie es im Vers 12 heißt, ist Ausfluss von Gottes Wesen. Deshalb können wir Gnade nur erkennen lernen, wenn wir Gott besser kennenlernen. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, steht 2. Petrus 3,18. Die Gnade Gottes sehen wir in seinem Sohn, dazu Johannes 1,14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. 1. Johannes Johannes 1,16, denn aus seiner Jesu Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Wir sind in die ewige Herrlichkeit in Christus berufen. 1. Korinther 1,9 sagt, Gott ist treu, denn durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Gnade Gottes hat uns die Gemeinschaft mit Jesus Christus möglich gemacht und Treue Gottes verbürgt, dass wir diese Gemeinschaft auch erlangen werden. Das haben wir auch schon im Brief behandelt. Der Zeit der ewigen Herrlichkeit wird die kurze Zeit unseres Leidens hier um Christi willen wieder gegenübergestellt. Schon mehrere Male haben wir das im Brief gesehen. Und was ist diese kleine Zeit gegenüber der Ewigkeit? Wägt ab und kommt zum Schluss. Die Zeit des Leidens hier ist kurz und vorübergehend. Es bleibt die Ewigkeit. Schöne Zuversicht für den Glaubenden. Gnade sagt, dass Gott es ist, der vollkommen macht. Dass Gott es ist, der uns befestigt. Dass Gott es ist, der uns kräftigt. Dass es Gott es ist, der uns gründet. Jakobus 1,17. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, von dem, bei dem keine Veränderung ist. Gott verwendet das Leiden hier und jetzt, um uns vollkommen zu machen. Das befestigt, das kräftigt und gründet uns in unserem Glauben und in Christus Jesus, unserem Herrn, und fördert unsere Standhaftigkeit. Und auch die Möglichkeit, die Sorgen auf ihn zu werfen, kommt aus Gott allein. Da müssen wir auch seine Gnade erbitten für das. Der Brief schließt mit dem Lobpreis, ihm sei die Macht in alle Ewigkeit. Gott hat die Macht in ewig, gestern, heute und auch morgen. Ihm dürfen wir als Glaubende gehören und damit Anteil haben an seiner Herrlichkeit in Ewigkeit. Welch wahre Gnade Gottes! Nur ihm gebührt alle Ehre. Und wir sind in dieser wahren Gnade. Wir werden es nicht erst sein. Wir sind es. Das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen. Wir sind es. Jetzt kommen wir noch zum letzten Versen 12 bis 14. Da wird uns noch der Überbringer, die Grüßenden, eine Grußaufforderung von Petrus erwähnt. Da heißt es im Vers 12, durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich denke, habe ich euch mit wenigen Zeilen geschrieben und euch ermahnt und bezeugt, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Der Überbringer Silvanus ist uns bekannt auch als Silas. Er war mit Paulus unterwegs und in dessen Briefen wird er auch namentlich erwähnt. Petrus hat dem Silas den Brief diktiert. Einerseits beinhaltet der Brief Ermahnungen, aber vor allem bezeugt der Brief ja die Gnade Gottes, die wir haben. Wenige Zeilen ist vielleicht für uns übertrieben, wenn wir sehen, wie umfassend der erste Brief schon ist, aber es steht wenige Zeilen, also es ist für uns eine Ermutigung, dass wir ja viel auch aufnehmen können, dürfen, sollen. Vers 13, es grüßt euch die Miterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe, Friede euch allen, die in Christus sind. Kurz zu diesem Vers noch, zwei Grüßende werden genannt, die Miterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn, damit einfach das vielleicht auch noch gesagt ist dazu, der Brief ist ja an einzelne Gläubige gerichtet, siehe auch Kapitel 1,1, es werden im ganzen Brief die Gläubigen auch einzeln angesprochen, gerade auch mit diesen Sorgen. Da wird ja nicht, das ist nicht eine Gemeindesorge, die wir da hinwerfen, sondern es ist die Sorge der einzelnen Glieder. Und darum ist auch die Miterwählte in Babylon eine Person. Und Miterwählte, wenn wir das auch im Urtext anschauen oder auch in anderen Übersetzungen, es handelt sich da um eine Frau, und die meisten gehen davon aus, dass es seine Ehefrau ist. Ich persönlich gehe auch von dieser Meinung aus, dass es die Ehefrau von Petrus ist, die da erwähnt wird. Dadurch aber wird auch deutlich, dass die Frauen vor Gott die gleiche Stellung haben wie der Mann. Sie sind auch Miterben der Gnade, haben zum Teil andere Aufgaben als der Mann von Gott zugewiesen, aber sie sind Miterben. Sie sind auch Heilige. Sie ist nicht auf den Mann beschränkt. Das haben wir aber im Brief auch schon behandelt. Im Brief kamen ja viele Sachen vor. Babylon ist die historische Stadt Babylon. Damals hatte es dort eine größere Anzahl von Juden. Petrus verkündigte dort das Evangelium Gottes in Jesus Christus. Es gibt da eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass es sich um eine andere Stadt handelt, dass es nur Symbolcharakter hat, denn die Lehrbriefe, wie auch der erste Petrusbrief, haben in sich keine Symbolsprache. Das heißt, im Alten Testament finden wir viel Symbolsprachen, in Gleichnissen, in den Evangelien haben wir auch symbolische Sprache, in der Offenbarung haben wir das auch, aber in den Lehrbriefen, da haben wir das eigentlich nicht, und darum müssen wir davon ausgehen, dass es wirklich sich um die Stadt Babylon handelt, die uns allen bekannt ist aus dem Turmbau und so weiter und den späteren Geschichten, die da um das Babylon sich drehten. Zuletzt werden wir aufgerufen, einander zu grüßen in Liebe, und als Segen wird denjenigen, die in Christus sind, der Friede Gottes zugerufen. Nur die Gnade Gottes in uns macht möglich, dass wir Liebe untereinander haben und wir den Frieden Gottes miteinander genießen können. Noch eine Zusammenfassung. Erstens, Sorge auf Gott werfen zeigt unsere Demut. Unter die Hand Gottes demütigen heißt, uns dem Willen Gottes unterstellen. Sorge werfen, nicht bringen, und zwar alle Sorgen, nichts zurückhalten. Dies erfordert Ablegen unseres Eigenwillens und unserer Erwartungen. Dies erfordert volles Vertrauen in Gott und auf die Aussagen seines Wortes. Dies erfordert den Einflüstungen des Teufels kein Gehör zu schenken. Zweitens, Standhaftigkeit durch Glauben. Nüchternheit ist Bewusstsein. Ist das Bewusstsein, dass eigene Fähigkeiten und Möglichkeiten nicht ausreichen für die Standhaftigkeit. Wachsamkeit zeigt Bewusstsein, dass der Teufel und die gottlosen Menschen uns beeinflussen wollen und damit unseren Glauben schmälern wollen. Leiden um Christi willen sind für den Glaubenden nichts Fremdes. Gottes Wort, Gottes Geist und Gottes Hilfe gibt uns Standhaftigkeit. Drittens, wahre Gnade Gottes nur aus Gott. Alles ist aus Gott. Er macht uns vollkommen, er befestigt uns, er kräftigt uns, er gründet uns und er beruft uns zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Mit den Worten aus 1. Petrus 1, 3 und 4 schließe ich die Betrachtungen zum ersten Petrusbrief ab. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweslichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Gnade über Gnade. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus Christus, wir sind so sehr auf dich angewiesen, auf deine Gnade, die uns bereits gerufen hat in die Nachfolge, aber auch auf deine Gnade in der Nachfolge, denn ohne dich können wir nichts tun. Ohne dich sind wir nicht fähig, dir Lob und Ehre zu bringen. Wir sind ganz auf dich angewiesen und auch was wir heute gelesen haben, gehört haben, die Sorgen, die wir gerne noch an uns tragen, um die wir uns gerne noch drehen. Lass uns wirklich diese wegwerfen auf dich. Lass uns wirklich das volle Vertrauen auf dich gewinnen. Für Petrus war es ein Weg und für uns ist es auch ein Weg. Aber Herr Jesus Christus, befähige uns, dass wir wirklich die Sorgen bei dir abladen, dass wir sie dir hinwerfen, dass wir wirklich so auch immer mehr das Vertrauen zu dir und dem Vater im Himmel lernen und so auch brauchbar sind für dich und nicht abgelenkt sind von Widerwärtigkeiten, die uns abhalten wollen. Danke, dass du uns segnen möchtest und dass deine Gnade ewig währt. Amen.